Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die weite Welt. Dies ist heute wieder einmal ein Sonderpodcast. Eine aktuelle Berichterstattung über die Pressekonferenz von Robert Habeck. Wir haben vor kurzem angekündigt, dass laut den Informationen, die Andreas von verschiedenen Seiten aus den Bundesministerien und den Logistikboards bekommt, dass Habeck hier etwas Entscheidendes ankündigen wird. Das ist nun heute passiert. Er hat schon in den letzten Tagen Dinge durchsickern lassen. Heute ist es klar, dass einige Veränderungen für Deutschland ins Haus stehen. Wir werden gleich in dieses Thema hineingehen. Guten Morgen, Andreas.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Und bitte keine Sorge, liebe Zuhörer, dass wir jetzt mit unseren Sonderpodcasts hier eine Inflation langsam bringen. Es ist einfach nur, dass die Ereignisse sich immer enger überschlagen. Die Zeitqualität nimmt halt zu und viele warten von uns auch darauf, ob wir neue Informationen haben. Und wir haben sie jetzt gerade erst seit ungefähr einer Stunde, haben mal ein bisschen aufgearbeitet, ein paar Informationen auch zu dieser Habeck-Pressekonferenz und deren Hintergründe. Aber ich glaube, als erstes unterhalten wir uns über diese Pressekonferenz, die wir ja angekündigt hatten am 31.12. ganz groß, dass spätestens jetzt etwas kommt.
Ganz genau, Habeck hat Wort gehalten. Er hat Folgendes wörtlich von sich gegeben und das werden wir dann gleich ein bisschen näher beleuchten. Er sagt, wir müssen in den nächsten Jahren, was die CO2-Emissionen angeht, schneller, effizienter werden. Tempo und Konsequenz müssen zunehmen. Wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Also, das heißt, an Deutschlands Wesen soll die Welt genesen. Wir wollen besser, schneller, höher, effizienter und konsequenter sein als der Rest der Welt. Und es sind hoch ehrgeizige Ziele, die er hier verkündet. Wir haben oft schon darüber berichtet, wie das Ausland über die grüne Energiepolitik Deutschlands denkt, nämlich mehr als verhalten, um nicht zu sagen zuweilen spöttisch lächelnd. Und Habeck spricht hier jetzt über die CO2-Emissionen, die ja wörtlich Grundlage allen Tuns sind. So, jetzt geht's wörtlich los, so sehen wir, dass die Sondereffekte 2020, die es ermöglicht haben, die Zielmarke 2020 von -40% CO2-Emission einzuhalten, im Jahr 2021 nicht gewirkt haben. Das heißt, nach Habecks Aussage, nach Aussage der Klimaexperten, ist Deutschland in 2021 deutlich in Verzug gekommen. Ich versuche das jetzt mal ernst zu nehmen, was er sagt. Und er legt auch Wert darauf zu sagen, dass das nicht politisch induziert sei, sondern dass dies einfach so sei, wie es ist. Und er sagt, wir sind also strukturell schlechter als die geplanten und vorgegebenen Ziele. Wir werden einen Anstieg der Emissionen um wahrscheinlich 4% haben. Davon gehen die Prognosen aus. Oder von 25 Millionen Tonnen. Das heißt, im Jahr 2021 werden wir die Emissionssenkung -40% deutlich verfehlen. Und er sagt, wenn wir den Pfad der bisherigen Maßnahmen fortschreiben, werden wir im Jahr 2030 die Zielverfehlung noch deutlicher sehen. Dann 15% unter den Minderungszielen sein, also nicht, wie man ja festgelegt hat, 2030 -65% unter den CO2-Emissionszielen, sondern -50%. Und dann hat er wieder Zahlen, die auch ganz ungeheuerlich wirken, nämlich das heißt in Zahlen ausgedrückt 200 Millionen Tonnen zu viel. Und er versucht dann noch etwas vorzurechnen, Andreas. Robert Habeck hat eine Grafik gezeigt, mit der er den Alarmismus noch einmal verdeutlicht, in welch langer Zeit seit 1990 man den CO2-Ausstoß immer nur geringfügig nach unten veränderte, während nun bis 2050 alles in sehr schnellen, großen Schritten vonstatten gehen soll, wenn man seiner Darstellung glaubt.
Ja, leider haben ihn seine Wissenschaftsdarsteller oder die Funktionäre mit wissenschaftlichem Background nicht erklärt, was eine Trägheit bedeutet. Wenn man ein Flugzeug in einer starken Linkskurve fliegt und würde jetzt die entsprechenden Ruder umstellen, dass eine Rechtskurve eingeleitet werden soll, dann fliegt es noch eine ganze Zeit lang links rum, bevor dieser Effekt überhaupt eintritt und die Rechtskurve überhaupt eingeleitet werden kann. Sowas nennt man Trägheit. Schade, dass ihm das keiner erklärt hat. Sonst würde er wissen, dass man, wenn man 2020 irgendwelche Rädchen dreht, dass 2021 nicht gleich die Zahlen anders sind. Und ich muss ehrlich sagen, diese Grafik, die er dort ins Bild gehalten hat, eine ganz wirklich dramatische Grafik, die auch nicht erklärt wird. Er muss dann auch selbst gucken, wann die beginnt. Ach ja, 1990, versteht offenbar überhaupt nichts davon, kann sie auch nicht erklären, deshalb erklärt er sie wahrscheinlich auch nicht und stellt dann fest an irgendeinen kleinen Zacken, dass etwas dann jetzt schief läuft und wir müssen dringend massive Maßnahmen ergreifen. Und das führt natürlich zu Folgen. Wichtig ist, Referenzjahr ist offenbar jetzt 2020. Und das ist natürlich schon ein Jahr, in dem die Wirtschaft schon durch Shutdowns und Lockdowns runtergefahren wurde. Das bedeutet also, das könnte der neue Standard werden.
Es scheint auch so zu sein. Du hast ja jetzt, wir kommen jetzt gleich zu deinen ganz aktuellen Informationen, deiner Whistleblower. Und ich will mal ganz kurz sagen, was die Welt dazu schreibt. Wörtlich, die Bundesregierung plane deshalb ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm und zwei große Pakete. Ein erstes Maßnahmenpaket solle um Ostern beschlossen werden. Es solle die sofort wirksamen Maßnahmen bündeln und bis zur Sommerpause parlamentarisch umgesetzt sein. Und im Sommer solle ein weiteres Paket dann folgen, das in der zweiten Jahreshälfte durch den Bundestag beschlossen werden soll. Andreas, wenn wir als Referenzjahr das Jahr 2020 zugrunde legen, wie Herr Habeck das jetzt im Namen als Superminister des Arbeits- und Klimaschutzministeriums macht, was bedeutet das? Denn du hast jetzt hier die Zusammenhänge bekommen, was das für die Bürger bedeutet.
Naja, es gibt also jetzt interne Planungen, die sind jetzt nach oben gesickert und ich bin froh, dass ich euch die nennen darf, auch wenn sie nicht wirklich fröhlich machen. Es ist erstens ein Industrie-Shutdown, vor allem in der sogenannten klimaschädlichen Industrie geplant, wie Automobil, Stahl und so weiter, Aluminium vor allem. Wir dürfen nicht vergessen, dass einige sagen, naja gut, Aluminium verbrauche ich relativ wenig oder Stahl auch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wo das überall verwandt wird. Das sind ja Zuliefererprodukte, die man braucht.
Zum Beispiel auch bei Konservendosen.
Ja, zum Beispiel. Oder auch beim Bau, wenn man Stahlbewehrungen, das sind diese Gitter, die man in die Beton, in den flüssigen Beton reinschmeißt, damit dieser Beton nicht bricht und dadurch noch stabiler wird. Zweitens, es sind Fahrverbote geplant, offenbar bis hin zu Lkw-Priorisierung. Das bedeutet, dass nur noch die Lkws fahren dürfen, wahrscheinlich dann unter der Zuhilfenahme und Sicherung der Bundeswehr, die ja mit 40.000 Soldaten jetzt genehmigt wurden. Das heißt, dass sich die Regierung anmaßt, zu bestimmen, welche Fahrten notwendig sind und klimafreundlich und welche nicht.
Wir hatten mal in den 70er Jahren ein autofreies Wochenende. Da ging es um die Ölkrise. Da hat man ja schon mal ausprobieren können, dass das funktioniert hat. Wir wissen jetzt durch die Pandemie, dass wir viel in der Lage sind zu erdulden und zu erleiden im Sinne der Gemeinschaft und des ganzen Großen. Und es sieht danach aus, dass das weiter strapaziert werden wird.
Ja, 1971 haben wir das wirklich geglaubt. Wir waren noch jung und wir sind dann auf den Autobahnen Rollschuh gelaufen. Und wir haben das natürlich geglaubt, weil man damals gesagt hatte, spätestens in 20 Jahren, also Anfang, Mitte der 90er Jahre, wird es keinen Tropfen Öl mehr auf der Erde geben. Das hat man mit ganz Fug und Recht, übrigens von den damaligen Wissenschaftsdarstellern, die das mit Fug und Recht behauptet haben, haben gesagt, ja, die wird es nicht mehr geben, dann ist Öl vorbei. Und das haben wir natürlich geglaubt. So, was ist weiter? Sonderabgaben sind jetzt geplant, zum Beispiel Bonus- oder Malussysteme für Bürgerreisen. Also wenn einer jetzt reisen will, dann muss er eben halt Zuschläge bezahlen für seinen CO2-Ausstoß. Das ist also ganz klar hier in der Agenda drin. Dann wird eine erhöhte unbezahlbare Energie- und Kraftstoffpreissituation die Menschen natürlich treffen. Und die sollen nicht bekämpft werden. werden, sondern die sollen laufen gelassen werden, damit der Individualverkehr mehr oder weniger dann nicht mehr existiert oder nur noch für die Ultrareichen. Das ist schon ziemlich heftig. Fünftens, der Mangel an Energie ist klar gewollt und wird auch die Inflation befeuern. Und auch dieses Ziel, kann man heute deutlich sagen, ist gewollt aus meiner Sicht, um genau hier eine Veränderung reinzubringen. Man muss die Menschen irgendwie dahin bringen, das spürt man deutlich. Scholz & Friends ist eine Werbeagentur in Berlin, die eingesetzt wurde, genau auch um diese Grundlagen auch der Panik zu machen. Was wir hier darstellen, ist nicht die Panik machen, sondern die Erklärung, warum gerade diese Panik gemacht wird. Und wir versuchen aufzuklären, was sind die Hintergründe. Und natürlich, was das Übliche sein wird, sechstens sind die energetischen Sanierungen, zum Beispiel für Gebäude und so weiter, sodass die Menschen sich die eigene Immobilie kaum noch leisten können, weil sie Auflagen bekommen, die sie beispielsweise nicht mehr schaffen können. Und das bedeutet eben halt auch für Windkraftanlagen, Solarpflicht und so weiter und die Aushebelung von Klagemöglichkeiten, dass die Menschen sich juristisch zum Beispiel dann nicht mehr wehren können, wenn sie Auflagen haben, für viel Geld auf ihre Immobilie noch irgendwelche Aufbauten machen zu müssen.
Wir haben gestern im Podcast darüber gesprochen, dass es die Solaranlagenpflicht geben wird, dass kein neues Haus mehr gebaut werden darf, ohne dass eine Solaranlage aufs Dach kommt. Ebenso diese Wind-an-Land-Anlagen, die verbreitert, erweitert, vergrößert werden sollen. Und Andreas, es wird sich jetzt der eine oder andere fragen, ist das wirklich alles im Sinne des Klimas wichtig und richtig? Denn so ein, was du da angekündigt hast, das klingt ja wie eine Art Klima-Lockdown. Wir haben ja gesehen, bei der Pandemie funktioniert das. Man sagt Lockdown, ihr dürft nicht raus oder nur bis zu dieser und dieser Uhrzeit. Und ist das denkbar, dass es eben dann auch eine Art Klima-Lockdown geben wird, damit nicht so viel verbraucht wird?
Ja, das ist es ja im Prinzip. In dem Moment, wenn wir beispielsweise die Betriebe stilllegen und so weiter, dann wird es natürlich auch darauf hinauslaufen, weil es kommen natürlich auch irgendwann Aufstände bei den Menschen, die man erwartet und auch schon in Planspielen durchspielt. Denn man will eine Verdreifachung der Reduzierung der Emissionen. Und das mit dem Referenzjahr von 2020, das ist nur mit drastischen Maßnahmen bis hin zu Verboten machbar. Und das kann natürlich auch zu Lockdowns führen. Und ich möchte hier einen Satz hier sagen. Die Kollegen, über die hier bestimmte Zusammenhänge an uns herangetragen werden, die gehen weiter davon aus, dass wir mit der derzeitigen Lage gar nicht mehr bis Ostern ohne Crash, Blackout und Aufständen, dass die erreicht werden können. Also so offen wird das hier besprochen. Und also bezüglich dieser Sunrise-Geschichte, der Operation Sunrise, bekommen wir noch Informationen, weil in den Fachkreisen zurzeit auch gerade eine ziemliche Hektik ausgebrochen ist, auch unter den Politikern, weil sie spüren, dass hier etwas schiefläuft. Ich möchte noch mal an den Ausspruch von Herrn Volker Wissing, den Bundesverkehrsminister und für Digitales ist er zuständig, dessen Zitat momentan durch die Kreise geht, nach dem Motto, um Himmels Willen, wie ist denn das hier? Wir sind am Arsch, das wird Aufstände geben. So waren seine Worte ungefähr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und da ändert sich doch jetzt etwas.
Ja, es ist jetzt wohl auch das Thema endgültig im Mainstream angekommen. Wir sehen, dass das, über was wir jetzt im dritten Jahr berichten, nämlich dass es zu Engpässen kommen wird, nicht nur von Lebensmittelversorgung, von Papier, von Hygieneartikeln. Denkt bitte immer daran, Tierfutter ausreichend vorzuhalten, denn auch das wird so einer der ersten Produktartikel sein, der demnächst mehr oder weniger verschwinden wird, wie die Prognosen lauten. Ebenso natürlich Wasser, ganz wichtig, da kommen wir gleich nochmal drauf auf das Thema, aber eben auch Stromversorgung, also dass man sich weiterhelfen kann, dass man sich etwas zu essen, was Warmes kochen kann, dass man die Wohnung wenigstens einen Raum heizen kann, sollte jetzt Stromausfall kommen oder eben, was ja auch angedacht ist, große Industrieanlagen abgeschaltet werden. Und zwar heißt es, dass die Bürger immer noch gesichert sind, aber wie wir jetzt mehr und mehr erfahren, fliegen viele aus ihren Anbieterverträgen raus und werden dann auch bei der Stromversorgung, auf Ersatzversorger, die staatlich verordnet sind, gesetzt. Das kostet aber zuweilen mehr als das Doppelte oder fast manchmal gar das Dreifache. Das Handelsblatt hat berichtet heute, Überschrift: Wir laufen in eine Lücke. Warum sich die Gaskrise immer weiter zuspitzt, Andreas? Da wird ganz schön getrommelt, wie gefährlich das werden kann, während wir beim WDR dann eine völlig verharmloste Berichterstattung sehen. Aber vielleicht schauen wir erstmal in diesen Handelsblatt-Artikel rein.
Ja, da geht es in erster Linie darum, dass nun die Stromversorgung wirklich mehr als am seidenen Faden hängt. Und hier muss man ganz deutlich sagen, dass Experten wirklich vor einem Super-GAU. GAU heißt größter anzunehmender Unfall, und den Zusammenbruch des gesamten EU-Netzes tatsächlich kalkuliert, nämlich indem man hier einen Blackout erwartet. Und der Sicherheitsexperte Christian Endres, der ist Chef der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, der sieht Blackout weit weniger entspannt, als das gerade beim WDR dargestellt wird, die das fast romantisch darstellen. Wenn dann der Strom ausfällt, dann kann man mit Kerzen und kann sich ein bisschen nett machen und so weiter. Da wird dann ein Kurbelradio noch empfohlen. Es ist ja wirklich absolut irre, was da läuft jetzt. Und die direkten Auswirkungen, sagt dieser Sicherheitsexperte Christian Endres, werden im Verlust von Heizung im Winter, Kühlung im Sommer, elektrischem Lichttelefon, Internet, Rundfunk, TV-Empfang, der Lebensmittelbevorratung durch Kühlen oder Gefrieren sowie auch im möglichen Verlust der Trinkwasserversorgung liegen. Das hat er in der Bild-Zeitung zum Beispiel gesagt. Dann wäre unter anderem auch die Entsorgung von Fäkalien durch die Toilettenspülung nicht mehr gewährleistet. Nach kurzer Zeit müssten dann Hochhäuser aufgrund von Seuchengefahr evakuiert werden. Dadurch entsteht ein enormer Bedarf. Das steht mittlerweile in den großen Mainstream-Blättern. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und das mit dieser Druck hier mit der Geschichte im Handelsblatt hier, das habe ich jetzt gerade hier nochmal drin. Da geht es eben halt darum, nochmal über die Problematik, dass man den Strom nicht mehr sichern kann. Die angespannte Lage auf dem Gasmarkt wird also für große Verbraucherindustrie immer größer in der Industrie. Und gerade auch was die Gasgeschichten anbelangt für Stromausfälle. Herr Habeck sagt ja, ist eigentlich alles im grünen Bereich, es läuft alles relativ gut. Das Problem ist nur CO2. Die Industrie interessiert ihn offenbar überhaupt nicht. Und das als Bundeswirtschaftsminister, das ist das wirklich Abenteuerlichste, was man in der Geschichte dieser Welt, in der ökonomischen Geschichte wohl jemals erlebt hat. Und wenn jetzt beispielsweise viele Produzenten, die haben zum Beispiel langfristige Lieferverträge, haben aber Lieferstopp Möglichkeiten in ihren Verträgen eingearbeitet, dann bekamen sie beispielsweise günstigere Preise für das Gas, was sie gefordert haben, aber haben dann gesagt, im Notfall könnten wir dann auch auf andere Energieträger wie Kohle oder so etwas umsteigen. So hat man das früher gemacht. Falls zum Beispiel die Preise so hoch werden und die Gas, wie nennen sich die Erbringer quasi, die das also transportieren, die Transportunternehmen, dass die dann beispielsweise sagen, es ist uns zu teuer, wir können es nicht mehr bezahlen. Nun ist aber das Problem, dass Kohle genauso auf der Agenda steht, der abzuschaffenden Maßnahmen. Das heißt also, wir geraten hier momentan in eine Sackgasse. Das ist keine Krise, sondern ein Dilemma. Egal in welche Richtung man geht, es geht auf einen bestimmten Punkt zu, den man offenbar anvisiert.
Dieser Punkt wird ja auch in dem Great Reset von Klaus Schwab, dem WEF-Gründer, sehr eingehend erläutert. Er bezieht sich zunächst auf die Pandemie, aber dann eben auch auf die Klimaziele, die erreicht werden müssen. Das ist ja hier eine Maßnahme in Deutschland, die auch woanders durchaus greift. Also wenn wir nach USA schauen und dort die demokratisch geführten Bundesstaaten sehen, da sind ähnliche Maßnahmen. Und man hat ja auch im vergangenen Sommer bereits auch in manchen Bundesstaaten den Strom mal abgestellt für die Haushalte oder weist darauf hin, bitte in diesen und diesen Zeiten keine Waschmaschine anstellen, keinen Trockner. Das heißt, mit diesen Klimazielen wird die Welt verändert, wird das Verbraucherverhalten verändert. Große Industriebetriebe, du hast es gerade gesagt, könnten dann auch, wie in den USA schon geschehen, abgeschaltet werden, Produktionsanlagen stillgelegt werden, was natürlich zu weiteren Lieferkettenverzögerungen führt. bzw. Zusammenbrüchen führen muss, also das ist gar nicht die Frage ob, sondern es wird so sein. Was bedeutet, Andreas, wenn wir mal Deutschland noch ansehen, der Industriestandort schlechthin einstmals, jetzt schon gebeutelt durch die vielen Probleme in der Automobilindustrie und der Verlagerung nach China, eben jetzt auch in anderen Bereichen. Vor allem kannst du eben eine Industrieanlage, wenn du sie runterfährst, nicht mal ebenso schnell wieder hochfahren.
Ja, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, da habe ich oft drüber gesprochen. Und das führt natürlich dazu, dass es schwer zu kalkulieren ist. Und in der Zeit bis zum 1. April, also von jetzt bis 1. April, so schreibt das Handelsblatt, könne es bei mehreren Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel zu Betriebsunterbrechungen kommen. Und Grund ist das erhöhte Risiko von Lieferschwierigkeiten bei Erdgas, hieß es in einer Meldung des Unternehmens. Was für mich hier wichtig ist, ist diese konzertierte Aktion, die hier hintersteht, wo auch offenbar die Konzerne, die Manager, das sind keine Unternehmer, ich sage das immer so oft, ein Unternehmer, der oft Familienunternehmer ist, hinter seinem Unternehmen steht, sich mit dem Unternehmen identifiziert, der arbeitet und kämpft für sein Unternehmen, der kämpft für seine Mitarbeiter, der hat persönliche tiefe Verbindungen zu seinem Unternehmen und wenn er den Laden ruiniert, dann sieht er das als persönliches Versagen an. Das heißt, die kämpfen rund um die Uhr. Manager haben mehr eine Söldnerfunktion. Das sehen wir zum Beispiel jetzt gerade bei den Aluminiumhütten. Die Aluminiumhütten, die schalten sich zum Teil ab, obwohl sie eigentlich noch arbeiten könnten, weil aber extrem viel Strom verbrauchen. Europaweit fahren die Hütten ihre Produktion runter, soweit es die Lieferverpflichtungen erlauben. Brancheninsider berichten, und das finde ich wirklich absurd, es sei im Moment lohnender, günstigen Strom aus langfristigen Lieferverträgen zu verkaufen, als Aluminium herzustellen. Also hier wird auch die Produktion vom Management mit entsprechend niedergemacht, von untenrum ausgehöhlt, mit all den Konsequenzen für die daranhängenden Unternehmen. Denn diese Lieferkettenstruktur, diese Architektur ist hochsensibel. Und wenn irgendein Teil fehlt, dann stehen gesamte Produktionseinheiten still und die vielen Arbeitskräfte, die daran hängen. Nein, dann nimmt man dann lieber nochmal eine ordentliche Marge mit bei dem Stromverkauf, weil man eben langfristige Verträge hat, als seiner Verpflichtung nachzukommen. Ein Unternehmer würde so etwas nie tun, Konzerne allerdings ja, weil es keine Unternehmen sind.
Ja, und dann sieht man gleichzeitig, was andere Länder tun, was die Energieversorgung angeht. Wir haben in der letzten Zeit oft darüber gesprochen, dass Deutschland einen fast einsamen Spezialkurs fährt, während andere Länder zunehmend mehr wieder ihre Kohlekraftwerke hochfahren. In Deutschland werden sie runtergefahren. Oder auch die Atomkraftwerke nicht nur oben lassen, sondern neue hinzunehmen, wie in Frankreich. Ganz aktuelle Meldung von Blackout News. Frankreich erhöht kurzfristig die Betriebslaufzeit für Kohlekraftwerke aus Sorge um eine sichere Stromversorgung. Das wird natürlich in Deutschland einfach nicht passieren. Andreas, und ich möchte noch einmal hinweisen, denn jetzt werden viele Menschen fragen, warum machen die das denn, wenn sie doch sehenden Auges ins Unglück uns alle führen?
Also mit Umweltschutz und mit Klimaschutz, wenn man das so sehen will, hat das überhaupt nichts zu tun. Denn in dem Moment, wenn die Schwankungen der Strom- und der Energieproduktion zu groß werden, muss Deutschland, um ein Blackout zu verhindern, sie werden es versuchen, den Strom von extern kaufen. Und dafür hat ja zum Beispiel in den letzten Jahren oder haben zum Beispiel Rumänien und Bulgarien Uraltkohlekraftwerke, wo die schwarzen Wolken über hunderte von Kilometern noch zu sehen sind, wieder in Gang gesetzt, um dann, weil in Deutschland dann der Strom ausfällt, weil kein Wind weht oder keine Sonne scheint, den Strom dann von dort zu kaufen. Offenbar glauben die Grünen, dass die schwarzen Wolken über die rumänische Grenze im Prinzip nicht rüberkommen können zu uns. Das ist das Niveau momentan, auf dem diese Energiepolitik läuft.
Ja, mit Logik hat das alles nichts mehr zu tun. Ich möchte am Ende immer wieder darauf hinweisen, wenn jemand fragt, warum machen die das? Weil sie offenbar in ein globales Programm mit eingebunden sind. Deutschland nun mal den Anspruch hat, immer ganz vorne wegzugehen. Das ist leider so, auch wenn andere, die herumstehen und sagen, da passiert gerade ein Fehler nach dem anderen und es wird immense Schäden verursachen, eben nicht nur technische oder Industrie- oder Produktionsanlagenschäden, sondern auch menschliche Schäden. Dann muss man sich das Programm ansehen, das Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset, der große Umbruch, die Transformation der Neuen Neustart veröffentlicht hat, man macht inzwischen überhaupt keinen Hehl mehr daraus, dass unsere alte Welt nicht zurückkommen wird, sondern dass die Welt umgestellt wird in Richtung offiziell Klimaschutz. Vorher war es die Pandemie, die läuft ja jetzt so langsam aus. Da hat der Herr Lauterbach nur noch wenig zu tun, aber man wird schon noch was für ihn finden. Und es wird, wie Klaus Schwab wörtlich zusammengetragen hat in dem Buch, erstens, zu den schwierigsten Zeiten kommen, denen wir seit Generationen gegenüberstehen. Zweitens, Millionen von Unternehmen werden untergehen, wörtlich aus dem Buch von Klaus Schwab, was für diese Welt global geplant ist. Drittens, der durch den Lockdown, und hier steht nicht Pandemie, sondern Lockdown, der eventuell mit der Energie, mit der Klimakrise verbunden werden könnte, der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Nächstes, es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Der nächste Punkt, eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. Man schaue sich die vielen Demonstrationen oder auch Spaziergänge an. Weiter heißt es, in einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. Und eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Und er sagt zum Schluss, eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann.
Ja, und die Analyse einer Beweiskette läuft ja auf der Basis vieler Indizien. Wir haben vor 2 Jahren immer noch von der Verschwörungstheorie gesprochen, weil der Begriff der Verschwörungstheorie, den kann man ja relativ gut auch deuten. Und das waren Theorien einer Verschwörung. Mittlerweile sind wir aber in der Analyse der Umsetzung einer konkreten Phase, die man beweisen kann. Denn die vielen Indizien zusammengeflochten dieser hybriden Kriegsführung zu einem Zopf führen zu einer Beweiskette, die mittlerweile nicht mehr zu brechen ist. Und aus diesem Grunde befinden wir uns schon in der Analyse der momentanen Situation. Und für uns ist wichtig, dass ihr trotz alledem in der Ruhe bleibt. Und wir möchten noch einen ganz wichtigen Aufruf an dieser Stelle nochmal machen. Wie wir ja alle mitbekommen, laufen momentan extreme Angriffe gegen Telegram. Und es werden momentan auch wirklich ganz starke Inhalte zensiert. Die spezielle KI-Software wird übrigens vom Bund dafür extra gemacht und wird dafür eingesetzt. Und es ist wirklich, was
wolltest du sagen? Ja, ich wollte sagen, dass nicht Telegram zensiert, sondern dass die App-Stores, Google und Apple und so weiter für die iPhones und iPads diejenigen sind. Also Telegram selber tut dies offenbar noch nicht.
Genau, wir haben also unsere letzten iPhones gehabt und werden uns mit Sicherheit nie wieder welche kaufen. Wir sind damit durch, weil wir eben halt mögen, wenn objektiv auch berichtet werden darf. Und wenn da solche totalitären Eingriffe laufen, dann ist das wirklich schlimm. Also unser Aufruf bitte, behaltet den Kontakt zu uns, geht auf die Seite www.eva-hermann.com. Meldet eva-hermann.net. Meldet euch an für den Newsletter. Das Ganze für die Wissensmanufaktur ebenfalls, wenn ihr das möchtet. Dann können wir euch sofort anschreiben, wenn tatsächlich mal eine Zensur durchgreift und ihr uns nicht mehr erreichen könnt, aus welchen Gründen auch immer. Es wird wichtiger denn je. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute ansprechen müssen.
Bitte sorgt vor, so es euch nur möglich ist, mit Konserven, mit Nudeln, mit Hygieneartikeln, mit einem Kurbelradio auch natürlich. Es gibt die Ladestationen für Mobiltelefone. Sowas sollte man da haben, mit Solar gespeist. Ebenso natürlich Aggregate, auch wenn die Lieferzeiten ein bisschen länger werden. Das ist jetzt überall der Fall. Sie werden ausgeliefert werden. Das heißt, wer es kann, möge vorsorgen. Und was das Allerwichtigste ist, trotz dieser ganzen Informationen, die alles andere als erfreulich heilig sind, ist es wichtig, dass jeder Einzelne in seinem Urvertrauen bleibt, sich nicht weiter verrückt machen lässt, sondern nur um die Dinge weiß, das tut, was er tun kann in der Vorbereitung und stabil im Gottvertrauen weiter durch diese Welt geht.
Ja, und genau das ist wichtig. Und wir merken, wie die Bild-Zeitung dann mehr oder weniger dann die Dinge auch ganz deutlich auch auf den Punkt bringt. Das heißt also auch eine Kritik gegen den WDR in der deutlichen Form gemacht hat, indem man eben halt diese Energiewende, falls sie doch nicht so toll klappt, so sind die Worte im Prinzip vom WDR, dass man dann eben halt vorsehen muss und mit Kerzenschein dann eben halt romantische Abende. Und man kann auch kalt essen. Man muss nicht unbedingt alles warm machen. Das ist die Situation. Bitte bleibt stabil. Wir sind ja oder gehören ja zu dieser Gruppe, die immer wieder empfehlen und sagen, sorgt vor, ihr habt das getan. Essen, Trinken, Wasser ist alles da. Ich denke, ihr seid soweit. Wenn nicht, holt euch noch die letzten Punkte, die noch fehlen. Geht eure Liste noch einmal durch. Wir werden im nächsten Podcast morgen diese Checkliste noch mal durcharbeiten.
Ja, und bitte auch ein ganz wichtiger Hinweis, wer Flaschen, Weinflaschen hat mit Schraubverschluss, sammelt die bloß. Denn auch in den Produktionsstätten gibt es schon lange Engpässe, weil die Ressourcen fehlen, die Rohstoffe fehlen, weil sie nicht geliefert werden und so weiter und eben auch Flaschen nicht hergestellt werden. Sammelt Flaschen, wascht sie aus, ihr könnt sie auch bei 100 Grad im Backofen sterilisieren, füllt sie dann mit Wasser, verschraubt es und stellt euch dieses Wasser als Trinkwasser parat. Bei einem Blackout bitte sofort die Badewanne zu volllaufen lassen, darauf achten, dass der Stöpsel auch dicht ist. Ansonsten, falls er eine Schraube hat, ein bisschen nachstellen. Und ja, morgen mehr zu diesem Thema. In diesem Sinne, bleibt stabil. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja,
und liebe Grüße aus Kanada.